Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Maria Sponsel, glückliche Mutter, Jugendpolitikerin und Lehrerin. Ja, liebe Maria, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, liebe Maria, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, was vor allem mit deinem politischen Engagement zu tun hat. Im Moment steht aber neben Politik und Beruf aber vor allem deine Familie im Fokus. Denn seit dem 11. Dezember bist du ja stolze Mama von den Zwillingen Sophie und Helena. Und haben sich die beiden schon eingelebt bei euch daheim?
Ja, doch. Es klappt wirklich sehr, sehr gut mit den Zweien. Sind eigentlich sehr entspannte Kinder, schlafen nachts gut. Und ja, man kann sie auch wirklich gut mitnehmen. Sie waren ja schon bei Ausschusssitzungen dabei, am politischen Aschermittwoch, bei Jahreshauptversammlungen. Ja, heute Abend probieren wir mal Fraktionssitzung mit ihnen. Also doch, sind ganz, ganz brave Kinder.
Ja, und viele sagen ja, wie gelingt denn das? Ist ja mit einem Kind schon immer schwierig. Wie gelingt es, wenn zwei im gleichen Alter sind? Wie organisiert ihr euch da? Wie macht ihr das?
Es ist eigentlich, ja, wir sagen immer, wir kennen es nicht anders. Ja. Also haben ja von Anfang an jetzt zwei gehabt. Das hat sich eigentlich ganz gut eingependelt. Ich sag mal, die ersten Wochen waren ein wenig anstrengend, aber da war der Stefan ja auch daheim. Und ja, ich habe es mir ganz gut organisiert. Ich fütter sie gleichzeitig. Sie schlafen nachts gut. Und wenn sie aufwachen, dann wachen sie beide gleichzeitig auf. Und ja, man kommt da so rein. Also das klappt einfach ganz gut.
Okay, aber es ist nicht so, dass immer abwechselnd die schreien, sondern kann man alles gut organisieren quasi. Und genau, man braucht halt alles doppelt. Ja,
das ist so, aber wir haben ganz viele Sachen Geschenke bekommen und so. Also auch das klappt ganz gut. Und wir haben für die Großeltern, die uns auch sehr toll unterstützen, genau.
Ah ja, die sind ja gleich, die wohnen ja gleich ums Eck auch.
Genau,
ja.
Genau.
Und ihr seid ja auch schon immer engagiert politisch und da will ich jetzt nochmal gerne nachfragen, so kurz vor der Geburt, ja, wart ihr engagiert bis zum Schluss? Wie war denn das in der Schwangerschaft und dann vor allem, wie es dann soweit war?
Ja, also ganz zu Beginn der Schwangerschaft habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgenommen, einfach um, ja, auf Nummer sicher zu gehen, aber dann nach und nach habe ich wieder alle Termine wahrgenommen, war auch im Wahlkampf noch bei allen Infoständen mit dabei.
Das war Landtagswahl, war das?
Genau,
war
Landtagswahl. Ja, und im Herbst dann ja ganz normales politisches Geschäft mit sämtlichen Terminen und ja, wir waren auch am Samstagabend dann am 25. November, da waren wir noch auf dem VfB-Weihnachtsmarkt und am 26. November waren wir früh bei der Totenehrung der Rebühl-Siedler und danach habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht so recht und bin dann ins Krankenhaus gefahren und ja, da musste ich dann auch bleiben.
Genau. Ja, und der Stefan Gollwitzer, dein Mann, der hat es am Anfang auch noch nicht ganz so ernst genommen, aber der hat auch noch aufgeräumt, glaube ich.
Genau, der war dann noch beim VfB und wollte noch mit aufräumen und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, es könnte sein, dass heute Kinder kommen und dann ist er natürlich schnell ins Krankenhaus gefahren. Es war dann aber nicht so, wir haben noch zwei Wochen Zeit gehabt. Mit Schonen hat es noch geklappt, dass sie noch zwei Wochen gewartet haben und dann sind sie eben am 11. Dezember gekommen.
Sehr schön. Und parallel ja auch, ihr lebt ja im Rebühl, habt ihr ja gleichzeitig noch euer Haus hergerichtet. Das war dann auch noch neben Schwangerschaft und Engagement, wo ihr nebenbei noch euer Häuschen hergerichtet habt.
Genau, also das läuft auch immer noch, weil wir halt viel in Eigenarbeit machen. Und ja, das ist nebenbei noch, dass wir eben die Baustelle haben. Wir haben uns eben ein altes Haus gekauft und nach wird renoviert. Zwei von drei Stockwerke sind jetzt ganz fertig, aber ja, wir sind jetzt in der Endphase, sage ich mal.
Ja, sehr schön. Aber das zeigt ja vor allem, dass du neben dem, was viele eben haben, Beruf, Familie, dass einfach das Engagement dich prägt und dich ausmacht. Und liebe Maria, du bist ja vor allem auch in der Politik, nicht nur, da kommen wir noch drauf. Du bist Stadträtin in Weiden, Kreisvorsitzende Kommunalpolitische Vereinigung, Ortsvorsitzende CSU, Ortsverband Moslohe, Frauenunion und noch ein paar weitere, die man gar nicht, im Bezirksvorstand bist du auch der CSU. Und dabei kann man schon ein bisschen sagen, dass dir das politische Engagement ein Stück weit in die Wiege gelegt wurde, oder?
Ja, ich komme aus einer relativ politischen Familie. Mein Opa war damals im Dorf für uns schon Bürgermeister seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Onkel war in Bamberg sehr lange Stadtrat und Fraktionsvorsitzender und auch Bezirkstagsmitglied. Und mein Papa war auch Ortssprecher und ganz viel in Vereinen verwurzelt und natürlich auch in der CSU. Und ja, so bin ich dann auch mit 20 Jahren in die JU gekommen.
Also war auch die schwarze Farbe quasi schon ein Stück weit vorgegeben, genau. Durch die Prägung. Und der Ort hat ja auch ein bisschen was mit Politik zu tun, wo du herkommst.
Ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, mit meinem Opa auch. Im Zweiten Weltkrieg hatte also die damalige Gemeinde Wolmutzöl und Buckenreuth, also Wolmutzöl ist eben mein Heimatdorf.
Du musst vielleicht noch erklären, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wo denn das ungefähr liegt,
genau,
das Wolmutzöl.
Wolmutzöl liegt in der Fränkischen Schweiz. Wenn man von Weiden auskommt, dann kennt man meistens Pottenstein, Gößweinstein und auf der Hochebene ist eben dann ein kleiner Ort, heißt Wolmutzöl, gehört heute jetzt zur Ebermannstadt. Genau, damals war es aber eben eine kleine Gemeinde von den beiden Dörfern und während der Nazizeit wurden die zwangsverwaltet von Ebermannstadt, weil sich keiner in dem Dorf bereit erklärt hat, in die Partei einzutreten, in die NSDAP. Und dann hat sich eben dieses Dorf lieber zwangsverwalten lassen, als dass sie irgendwie ein Parteimitglied gehabt hätten. Und als dann die Amerikaner kamen, 1945, haben sie das eben festgestellt und dann durfte am 8. Juli, glaube ich, 45, also irgendwann im Juli 45, durfte dieses Dorf, also die zwei Dörfer quasi schon, einen Bürgermeister wieder wählen, so als erster Einstieg der Demokratie, weil eben die Amerikaner gesagt haben, gut, wenn hier kein Nazi war, dann dürft ihr gleich schon mal wählen. Genau, und dieser Bürgermeister war eben dann mein Opa und es ist auch bis zur Eingemeindung 72 geblieben.
Okay, also da auf jeden Fall prägend von den Anfängen unserer jungen Demokratie jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt, dass Engagement immer viel mit Werten zu tun hat. Und diese Werte haben ja dich dann am Anfang in die JU gebracht. Ich glaube, das war auch so eine prägende Zeit auch für dich. Welche Stationen hattest du in der JU und wie würdest du denn die Junge Union beschreiben? Was macht es aus?
Also ich bin, wie gesagt, mit 20 in der JU eingestiegen, damals im Ortsverband. Und ich vergesse es nie, der Michael Hofmann, der ist jetzt Landtagsabgeordneter, der war damals JU-Kreisvorsitzender, der hat zu mir gesagt, Max, gleich Schriftführer, das ist super, damit habe ich auch angefangen. Dann war ich erst Schriftführer im Ortsverband, dann Schriftführer im Kreisverband, dann wurde ich Kreisvorsitzende, war dann auch in der CSU-Akademie. Das ist ja quasi auch so, eine Talentschmiede oder man bekommt halt da viele Seminare, einfach an Seilseminare, ganz exklusiv und lernt ganz viele Politiker einfach hautnah kennen. Dann hat es mich beruflich nach München verschlagen. Da habe ich dann auch die JU München kennengelernt. Das war eine ganz andere Erfahrung, wirklich eine ganz andere Welt, einfach diese Großstadt, CSU oder auch JU. War aber damals auch parallel noch im CSU-Bezirksvorstand in Oberfranken und bin dann ja in die Oberpfalz gekommen und habe dann hier in Weiden eigentlich auch wieder neu gestartet quasi mit CSU und JU, bin dann JU-Vorsitzende vom Hammerweg geworden, dann JU-Kreisvorsitzende, dann irgendwann CSU-Ortsvorsitzende, war dann auch von Anfang an gleich mit im CSU-Bezirksvorstand, JU-Bezirksvorstand sowieso, und
mittlerweile ja nicht mehr, weil, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht, es gibt den sogenannten JU-Tod. Mit 35 muss man aus dieser Jugendorganisation ausscheiden, was auch gut ist für eine Jugendorganisation, aber für einen persönlich manchmal auch, weil man etwas hinter sich lassen muss. Wir beide haben das erleben dürfen. Aber du bist ja auch jetzt ganz engagiert im Stadtrat, engagierst dich da auch vor allem im Jugend- und Schulbereich. Bist ja zum Beispiel im Stadtjugendring sehr engagiert. Wie würdest du das beschreiben in der Stadt Weiden, jetzt so aus deiner Stadtratssicht? Was hat sich da getan in den letzten Jahren für die Jugendlichen und für die Jugend? Welche Einrichtungen wurden geschaffen? Auch welche Möglichkeiten? Wie würdest du das beurteilen?
Also was ich jetzt auch durch meine Arbeit im Stadtjugendring mitbekomme, ist, dass in Weiden die Zusammenarbeit von der Jugendarbeit, also vom Stadtjugendring mit der Stadt wirklich hervorragend funktioniert und dass man wirklich eine breite Unterstützung immer bekommt für die Themen und Anliegen, die man hat. Beispiele sind jetzt natürlich der neu gebaute Skaterpark, der wirklich ein Anziehungspunkt ist für Jugendliche überregional. Natürlich auch das Jugendtreff Plan B wurde ja quasi vom Stadtjugendring übernommen. Eine ganz wichtige Einrichtung, da werden einfach nochmal ein ganz anderes Klientel aufgefangen wie vom Jutz. Das Jutz ist natürlich ja seit Jahrzehnten eine wahnsinnig tolle Einrichtung und zwar sucht wirklich seinesgleichen. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin schon viel rumgekommen auch und sowas ist wirklich fast einmalig, was in Weiden für die Größe der Stadt, für die Jugend gemacht wird. Also muss man wirklich sagen.
Hm. Aber das reicht ja natürlich nicht. Könnte man ja sagen, oh, ist schon ganz schön viel, die ganzen Gremien und Jugendthemen und so weiter. Wo engagierst du dich denn noch außerhalb vom Stadtrat? Da gibt es ja auch den ein oder anderen Verein, wo du dich noch mit einbringst.
Ja, ich bin Sport ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für mich. Ich bin schon ewig Läuferin und habe auch früher Fußball gespielt als Jugendliche. Okay. Und bin eigentlich über den Stefan, über meinen Mann zum VfB Weiden gekommen. Da ist er ja der erste Vorstand und da war ich auch schon zweiter Vorstand, bin jetzt da aktuell Schriftführerin. Genauso der VfB ist auch noch so ein ja, wichtiger Punkt bei uns ja. im Leben, wo ich auch dabei bin. Genau, bin aber auch bei der Alpenrose, bei den Schützen, bei den Siedlern im Rebühl. Ja, und bei Obst-und-Gartenbau-Verein, bei ganz vielen Vereinen.
Also ergibt sich dann oft automatisch, genau. Wenn man politisch engagiert ist, dass man auch diese Arbeit der Vereine einfach wertschätzt, durch die, dass man auch Mitglied wird. Und jetzt trotzdem nochmal die Klammer, du hast es schon ein bisschen angedeutet, Zwillinge daheim, die Sophie, die Helena und trotzdem die Vereine, die Politik, da könnte man jetzt sagen, das kann ja gar nicht funktionieren oder wie schafft ihr das, wie schaffst du das?
Ja, also wir haben jetzt gesagt, wir lassen es einfach jetzt auf uns zukommen, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir wechseln uns teilweise ab mit Abendterminen, es ist natürlich nicht so, dass ich jeden Abend unterwegs sein kann, das will man ja auch gar nicht als frische Mama, aber wir wechseln uns einfach ab und wir haben die Kinder jetzt abends auch schon ja, öfters mitgenommen, das funktioniert auch ganz gut. Ich finde es gar nicht ganz gut, wenn sich die Kinder schon ins Vereinsleben oder ins gesellschaftliche Leben mit eingewöhnen. Auch wir waren früher bei den Eltern oft dabei und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, also Sitzungen im Stadtrat und so, da habe ich alle Schwiegereltern und ja,
ist eigentlich, also wir treffen uns öfter bei irgendwelchen Terminen und das ist eigentlich immer auch schön anzuschauen, wie die da gleich mit reinwachsen dürfen, ja, die beiden Kleinen. Aber ja, du hast ja nicht nur Ehrenamt am Schluss, ja, sondern natürlich auch deinen Beruf. Du hast es schon angedeutet als Lehrerin, du warst schon an unterschiedlichen Stationen und bist schließlich vor deiner Elternzeit deine letzte Station auch. Deine längste wahrscheinlich war die Pestalozzi-Schule. Ja, wie lange, seit wann bist du da jetzt dort und was war da deine Aufgabe? Denn du hast ja neben dem, dass du Schülerinnen und Schüler unterrichtet hast, auch noch eine weitere Aufgabe übernommen. Als Vertrauenslehrerin dann.
Beratungslehrerin,
ja. Genau, ja.
Genau. Ja, also ich bin eigentlich, also als ich nach Weiden kam, bin ich sofort an die Pestalozzi-Schule gekommen und habe mich da, ja, ich sag mal, langsam immer besser eingewöhnt. Ich habe am Anfang immer Klassen 5, 6 gehabt und ja, bin dann irgendwann über eine mobile Zeit in die 9. gekommen und hatte dann eben 2, 3 Quali-Klassen, 2 9. Ganztagsklassen eben, wo man auch ganz viel dann wieder mit Trägern zusammenarbeitet, weil sie ja quasi Nachmittag auch noch betreut werden und hatte zum Schluss jetzt dann immer M9, M10 quasi mittlere Reifeklassen. Also das war das Schulische und habe dann nebenbei, das habe ich 2020 beendet, nochmal ja, eine Ausbildung gemacht als Beratungslehrerin, wo man einfach auch nochmal ja, auch mit den Grundschulen zusammenarbeitet. Man berät die Eltern beim Übertritt, man darf Kinder bei besonderen ja, Problemen beraten, sei es Les-Rechtschreibschwäche, also das ist so unser großes Hauptthema, aber auch sowas, ja, wie Prüfungsangst oder so, sind wir zumindest beratend tätig oder ist dann, wir sind so eine Schaltstelle, sage ich mal, dann zum Schulpsychologen und so weiter. Ja, das ist nochmal ein ganz interessantes Themenfeld, wo man sowohl an der eigenen Schule als auch in anderen Schularten unterwegs ist, vor allem auch in der Grundschule.
Und vielleicht auch da mal kurz ein kleiner Ausflug. Tatsächlich wird über die Mittelschule immer viel diskutiert und zwischen Realschule, Gymnasium, die Rolle der Mittelschule, die Zukunft der Mittelschule. Wie nimmst du denn das als Lehrerin wahr? Du hast ja viele auch begleitet auf dem Weg ins Berufsleben. Wie findest du die Mittelschule? Hat die dort eine wichtige Rolle oder würdest du sagen, das könnten andere auch auffangen? Oder sagt ihr, nee, eigentlich ist das eine ganz wichtige Rolle, die wir hier haben, um so junge Menschen hier auf den Weg ins, vor allem ja auch in die Berufsausbildung zu begleiten?
Ja, ich habe mich auch bewusst für das Mittelschullehramt entschieden. Auch wenn man vielleicht in anderen Lehrämtern besser gestellt wäre, finanziell vor allem. Aber wie gesagt, ich habe mich bewusst für die Mittelschule entschieden, weil wir haben eben das Klassenlehrerprinzip, das ich einfach ganz, ganz wichtig finde, gerade für Schüler, die sich vielleicht nicht so leicht tun oder die einfach einen schwierigeren familiären Hintergrund haben, gibt dieses Prinzip einfach ganz viel Rückhalt. Ich kenne meine Schüler, ich habe selbst in der 10. Klasse, die in Deutsch, Mathe, Englisch, Arbeitslehre, Sport gehabt. Und da kann man einfach ganz anders arbeiten mit ihnen und ganz anders auf sie eingehen. Und ja, die Berufsorientierung spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Ich bin auch im Arbeitskreis Schule Wirtschaft. Wir machen viel mehr Praktikas wie andere Schularten, auch mit Projektprüfungen und so weiter. Wird einfach ganz viel auf die Ausbildung hingearbeitet und aufs Praktische. Und ja, die Mittelschule ist meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, wird eher gesellschaftlich immer nicht so gut dargestellt und also ich lerne es immer wieder kennen, gerade wenn ich jetzt in den M-Klassen, wenn ich Schüler habe, die von der Realschule oder vom Gymnasium dann zu uns kommen, aus irgendwelchen Gründen, die sagen, wow, ich habe mir nie vorgestellt, dass das so eine tolle Schule ist. Alle sagen immer, also so wie die Lehrer bei uns für die Schüler da sind, das gibt es an keiner anderen Schule, weil man einfach den Schülern im Ganzen sieht und weil man die einfach viel besser kennt, weil man sie so viel hat quasi. Und da kann man die einfach ganz anders begleiten.
Und du kennst ja viele Schülerinnen und Schüler, hast auch schon viele begleiten dürfen auf ihren Weg im Berufsalltag oder ins berufliche Leben. Wird ja gerade auch viel diskutiert oder auch da gibt es dann immer diese Aussage, boah, die Jugend will nichts tun. Gefühlt gibt es diese Aussage ja schon Jahrhunderte lang. Die ist faul, die engagiert sich nicht, Work-Life-Balance zählt. Wie ist denn da deine Wahrnehmung auf die jungen Menschen?
Ja, ein großes Thema sind einfach die Medien heutzutage. Das ist Chance und Herausforderung zugleich, sage ich mal. Die Jugendlichen verbringen unheimlich viel Zeit mit den digitalen Medien, also vor allem die Jungs, noch mehr wie die Mädels oder anders, sage ich mal. Die Jungs mehr am Computer, die Mädels mehr am Handy. Und die ältere Generation versteht oft nicht, was die machen, glaube ich. Also das ist, teilweise arbeiten die auch wirklich damit, aber man versteht das wieder kaum. Und das sind wirklich Herausforderungen, die sich da ergeben. Und dadurch ist die Lebenswelt der Jugendlichen oft eine ganz andere. Und deswegen wird es oft ja, falsch wahrgenommen. Es ist natürlich auch das Risiko, dass da manchmal was vorgegaukelt wird, wie leicht was geht und was dann in Wirklichkeit nicht so ist. Aber die Jugend ist jetzt nicht fauler als früher, aber die Welt ist einfach eine andere. Und meiner Meinung nach müsste man da noch viel mehr drauf reagieren, das viel mehr zum Thema machen, wie gehe ich um mit sowas. Wir haben auch immer ganz viel, es gibt ja auch ganz viel Negatives bei den Medien, ich sage jetzt mal Cybermobbing und so weiter, das ist immer ein großes Thema, auch bei den Jugendlichen. Und ja, da müsste man einfach ja, mehr rangehen. Prinzipiell sind aber die Jugendlichen immer noch, also was ich kennenlerne, jeder will im Prinzip eine Ausbildungsstelle und ja, es ist vielleicht nicht mehr so der Druck, ich will das sofort. Manche drehen ihre 2, 3 Runden und fangen dann halt mit 17 ihre Ausbildung an. Also das ist so ein Ding, wo ich feststelle, ja, das ist durchaus ein Trend. Aber letztendlich, wenn ich sie dann irgendwann sehe und sie sind 18, 19, haben sie alle ihren Job und arbeiten auch. Also
ja, und das ist ja, glaube ich, so, also wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, durchaus eine willige Jugend, die sich engagieren will, die sich einbringen will. Und ich glaube, unsere Rolle, deine Rolle als Lehrerin, als Gesellschaft, wir alle, eben die Rahmenbedingungen und sie zu stärken in dieser Welt und eben, dass sie eben auf diese andere Welt, die wir jetzt eben haben, auch vorbereitet sind. Und eine Vorbereitung, die wir zumindest in der Schule machen können, auch als Politik, wir sanieren ja gerade die Pestalozzi-Schule sehr, sehr aufwendig. Wie ist denn das so, wenn man da und auf der Baustelle als Lehrerin arbeiten muss? Ich glaube, da warst du auch mal im Container oder wie ist das so im Alltag oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Gut, also jetzt wo die große Baustelle ist, war ich jetzt ja dann schon in Mutterschutz. Aber ich habe wirklich ein paar Jahre jetzt im Container gearbeitet, ich glaube sogar 3, wobei ich es da eigentlich ganz gut fand, weil dadurch war auch die technische Ausstattung in den Containern war jetzt wirklich gut. Ja, das Arbeiten in dem alten Schulhaus war teilweise wirklich eine Herausforderung. Deswegen war es uns als Kollegium auch so wichtig, dass die umgebaut wird, weil da wirklich ja da wenig noch auf dem aktuellen Stand war. Und eigentlich war das Arbeiten vorher noch anstrengender als jetzt auf der Baustelle, weil einfach keine Räume da waren und einfach man gar nicht mal gewusst hat, wo man irgendwo ein Elterngespräch führen konnte oder so. Und dadurch, dass dann der Umbau gestartet ist und wir Container hatten, hat es schon was entzerrt. Man hat jetzt wieder Elternzimmer, ich kann als Beratungslehrer in ein Zimmer gehen und in Ruhe sprechen. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Das ist natürlich eine Herausforderung mit einer Baustelle, das ist klar. Das ist Lärm da. Der Pausenhof ist extrem eingedampft, also das ist auch eine große Herausforderung. Aber man hat ja das große Ziel im Auge, dass man dann einfach eine tolle Schule hat mit den neuesten Möglichkeiten und ja, dann nimmt man das in Kauf.
Dauert tatsächlich auch noch ein paar Jahre, ist ja durchaus wirklich ein großes, auch das größte Projekt der Stadt Weiden, gerade im Schulkontext, was gerade läuft, ja, ich glaube bis 28, 29, bis wir dann komplett fertig sind, aber du freust dich auf jeden Fall auf die Eröffnung.
Auf jeden Fall.
Ja, liebe Maria, das ist tatsächlich, sind wir schon wieder am Ende angekommen, aber bevor wir ganz zum Schluss kommen, natürlich wieder die Schnellantwortrunde. Du kennst das schon aus anderen Gesprächen. Ich gebe dir immer zwei Antworten vor und du musst sagen, was dir näher liegt. Und da ist natürlich als erstes die Frage, Weiden oder Wollmutshöhe?
Das habe ich schon gedacht.
Ja,
also Weiden natürlich, hier wohne ich, hier habe ich meinen Schwerpunkt und lebe ich ja auch, aber Wollmutshöhle ist mir auch nach wie vor ganz wichtig und das Landleben, ich komme ja vom Bauernhof, deswegen ohne Wollmutshöhle geht es auch nicht.
Ja, und natürlich, wir hatten schon öfter Franken hier, da kommt natürlich die klassische Frage, jetzt sowieso wahrscheinlich eher schwierig, aber grundsätzlich lieber ein Wein oder ein Gambrinus Max Reger Dunkel?
Auch da mag ich wirklich beides gerne. Aber öfter habe ich früher wirklich Bier getrunken.
Ah, ja. Und Schule oder Rathaus? Wo bist du lieber?
Das ist ja wirklich schwierig.
Ja.
Vormittags in der Schule und nachmittags im Rathaus.
Ja, was durchaus nicht selten der Fall ist. Gell?
Genau.
Das ist tatsächlich, ja. Und dann abend wieder im Büro, weil das ist ja auch so, du musst ja die Zeit, das ist ja von ehrenamtlich Engagierten, muss man sich die Zeit ja immer irgendwo rausschneiden. Und die letzte Frage, die ist wahrscheinlich leichter, Laufen oder Radfahren?
Laufen,
weil auch das nochmal, Maria ist schon immer Läuferin, oder?
Du warst schon immer. Seit 25 Jahren laufe ich eigentlich längere Strecken. Also ich sag mal so 10 Kilometer ist so der Standard. Habe jetzt auch nach der Schwangerschaft wieder angefangen zu laufen. Laufe jetzt mit den Kindern, mit dem Kinderwagen, habe mir extra einen Jogging-Kinderwagen zugelegt und werde jetzt am Mittwoch auch beim Novilauf mitlaufen.
Beim Novilauf. Also in diesem Sinn dafür alles Gute. Ja. Weiterhin auch alles Gute für deine politische Arbeit und natürlich auch, wenn es dann wieder losgeht, auch als Lehrerin an der Pestalozzi-Schule. Ja, liebe Maria, wir sind jetzt schon wieder am Schluss. Ganz lieben Dank für diese Einblicke auf dich, auf deinen enormen ehrenamtlichen Einsatz und auf deinen Blick auf Weiden. Alles Gute dir mit deinen beiden Kindern, den Zwillingen Sophie und Helena und auch für die politische Arbeit. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast mit dabei sein wollt, meldet euch gerne bei info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her. Auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.